Herzlich willkommen zur letzten Folge von Walters Podcast. Bevor ich es vergesse, in diesem Jahr, im Januar, startet dann die neue Staffel. Aber heute erwartet euch Heiligabend, ein Gespräch über Erwartungen, Rituale und Kindheit. Zwischen festlicher Inszenierung und leiser Enttäuschung. Auch in dieser Folge hat Walter den Dialog mit Willi noch etwas weiterentwickelt und er hofft, dass es euch gefallen wird. Jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung.
Dann kam er also, der allseits beliebte und viel besungene Heilige Abend. Für mich, den kleinen Walter, wohl eher das heilige Debakel. Schon morgens früh herrschte Hektik. Ich wurde aus dem Haus gejagt und beschäftigte mich mit Monika, ihr erinnert euch, die mit dem Nasenbluten beim Blutwurstrühren, und anderen vernachlässigten Nachbarkindern. Meine Eltern rotierten derweil im Geschäft, um den Kundinnen die Festtagsfrisuren zu frisieren. Wir versuchten, uns so gut es angesichts der großen Verheißungen dieses Tages möglich war, zu beschäftigen und fanden dann doch endlich unseren Frieden mit der Situation. Und dann, ganz unvermittelt, wurde ich aus dem, was auch immer ich gerade mit Ursula, Monika und den anderen vernachlässigten Nachbarkindern veranstaltete, gerissen, nach Hause geschleppt, in die Sommerklamotten gezwängt. Und gemeinsam ging es dann in die Kirche zum Gottesdienst. Ja, diese Veranstaltung hatte wirklich diesen Namen verdient. Es war für mich tatsächlich ein schwerer Dienst, der zu entrichten war und von mir abverlangt wurde. Da standen wir also in, oder besser gesagt vor, der völlig übervölkerten und eiskalten Kirche. Klein Walter sah nur Beine, Mäntel und Ärsche. Unten, also im großen Raum, im Forum der Kirche, waren sowieso schon alle Plätze und auch Stehplätze belegt. Also ging es hoch auf die Empore. Dort sah es auch nicht viel besser aus. Wer zu spät kommt, muss eben sehen, wo er bleibt, und dank dem Geschäft gehörten wir immer zu den Letzten, die hier ankamen. Dann wurde ich von Papa einmal in die Höhe gehoben, um mir die wunderbaren Weihnachtsbäume am Altar anschauen zu können. Zugegeben, die fand ich wirklich toll. Riesig hoch mit Glaskugeln, silbernen Girlanden, leuchtenden Kerzen und all über allem mit wunderbarem Engelshaar geschmückt. Das fand ich einfach traumhaft. Und schon stand ich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Sah wieder nur viele Beine, hörte nur Gemurmel, hin und wieder mal ein bekanntes Weihnachtslied, aber auch undefinierbare Klänge und Gesänge, und ich fror. Und das Schlimmste, es war stinklangweilig und zog sich ewig hin. Endlich war es dann vorbei und wir durften nach Hause. Das eine oder andere Mal war inzwischen draußen alles weiß wie gepudert vom gefallenen Schnee. Das fand ich dann wundervoll und märchenhaft. Es war wirklich traumhaft, durch die kalte Luft und den pulvrigen, unberührten Schnee nach Hause zu laufen, wie ein Märchen. Ja, das war tatsächlich ein wenig wie Weihnachten. Öfter war es aber leider nicht so und ich ging dann einfach in Erwartung dessen, was immer an diesem Tag geschehen würde, nach Hause. Dort angekommen mussten wir erstmal in der Küche rumlungern. Bescherung war noch nicht. Meistens gab es Würstchen mit Kartoffelsalat zum Essen, in späteren Jahren auch mal Königinnenpastete und geräucherte Forellenfilets. Das aber erst, nachdem wir schon ins Geschäftshaus umgezogen waren. Nach dem Essen tröpfelte dann ganz allmählich der Rest der Familie ein. Zumindest der geladene Teil. Mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Aber immer Tante Sophie, Onkel Wilhelm, Onkel Jakob, Oma und Opa. Die Kitzloch-Oma war nicht dabei. denn sie musste mit ihrem Sohn und dessen Familie im Kitzloch, einem Ortsteil von Bärfelden, daher auch ihr Name, feiern, wo sie wohnte. Manchmal waren aber Tante Hertha und Onkel Jacki zu Besuch. Das war dann ein Höhepunkt. Hertha war zwar die Patentante von Ursula, aber für uns alle war es einfach nur die Hertha Goth. Und die war cool, so würde man heute sagen. Wenn dann alle in der Küche versammelt waren, fehlte plötzlich Tante Sophie und aus dem Wohnzimmer ertönte kurze Zeit später eine kleine helle Glocke. Man erklärte uns Kindern, dass jetzt wohl das Christkind da sei. Oh, wie schön! Oh, wie eigenartig! Das Christkind trug das Hochzeitskleid von Tante Sophie, das ich auch schon mal anprobiert hatte. Und seine Stimme war auch wie die von Sophie. Und hinter dem Schleier, den es vor dem Gesicht trug, glaubte ich, Tante Sophie zu erkennen. Naja, aber die war für mich ja sowieso ein Engel. Also war alles klar und bestens. Dann ging die Tür auf ins geschmückte Wohnzimmer, aber, oh, wie enttäuschend. Ursula bekam mal wieder Puppen, einen Kaufmannsladen und all so schönes Zeug. Ich bekam die Erweiterung der Modelleisenbahn. Ein neues Haus auf der Anlage, einen Kran, einen neuen Eisenbahnwagen. Super. Die zwei oder drei automatisch und selbstfahrenden Zügen durfte ich bestaunen, aber auf keinen Fall lenken oder steuern. Der Wahnsinn. Alle waren begeistert. Ich nicht so wirklich. Und es sah ja auch tatsächlich super schön aus, wenn nur der Weihnachtsbaum und die Modelleisenbahn mit ihren vielen Häusern, Bahnhöfen und Laternen beleuchtet waren. Ein wahres Postkartenidyll. Aber was hatte ich am Ende davon, mal abgesehen von der Erinnerung, die ich heute daran habe? Gott sei Dank war Tante Sophie etwas einfallsreicher und so fand ich, nachdem das Christkind verschwunden und Tante Sophie plötzlich wieder da war, auch das andere oder eine oder andere zum Spielen und Bauen für mich. Außer den Pullovern, dem Schlitten, später auch mal den Schieren oder den langen Unterhosen, die es immer gab. Ich erinnere mich an ein ganz besonderes Mal. Da hingen an der Tulpendeckenlampe im Wohnzimmer zwei Plastikaufblasaffen. Einen für Ursula und einen für mich, sozusagen als kleine Nebengabe. Für mich war der dunklere Affe gedacht. Und das war das schönste Geschenk überhaupt. Ich fühle bis heute das Glücksgefühl, das ich diesem Plastikaffen gegenüber empfand. Und ich werde es auch nicht mehr vergessen. Und auch nicht seinen Geruch. Kennt ihr diesen Geruch? Diesen Geruch, den Aufblasobjekte haben? Im Sommer die Aufblaswasserbälle oder Schwimmreifen und jetzt eben dieser Affe. Schwer zu beschreiben, irgendwie chemisch süßlich, aber sehr präsent, bestimmt absolut ungesund. Aber was soll's? Der Aufblasaffe bekam den Namen Munki von mir. Das war nicht ganz zufällig auch der Name von Tante Gertruds Dackel. Naja. Dann nach der sprichwörtlichen Bescherung, und das war es ja auch für mich im ironischen Sinne des Wortes, nahmen wir, also Ursula und ich, unsere Geschenke, gingen jeweils auf unser Zimmer und beschäftigten uns dort mit unseren Geschenken, während unten im Wohnzimmer gefeiert wurde. Ohne uns. Die Themen auf der Feier waren meist geschäftlicher oder drahtstechnischer Natur, wie ungefähr: Oh, hast du Frau Schmucker gesehen? Die sah doch toll aus mit der Frisur von mir. Aber die Frau Bisdorf, die war dieses Mal woanders. Die sah gar nicht gut aus. So oder so ähnlich ging es dann stundenlang. Die Kekse wurden weniger, der Wein auch, und hin und wieder hörte ich einen dieser spitzen Quietscher von Mama, die sie immer so gerne von sich gab, wenn sie einen in der Krone hatte. Und ich hasste das. Schöne Weihnachten, alle Jahre wieder, Irgendwann bin ich dann eingeschlafen.
Beim Lesen deines Heiligabendtextes ist mir sofort diese Mischung aus Witz und Schmerz aufgefallen. Du nennst es das heilige Debakel, ein wunderbares, bitteres Wort. Mich bewegt besonders der Moment, in dem der kleine Walter in die Sonntagsklamotten gesteckt und zur Kirche geschleppt wird. Du beschreibst, wie du dort zwischen all den Mänteln und Körpern gefangen warst, frierend, gelangweilt, überfordert. Und dann dieser eine Augenblick, in dem du hochgehoben wirst und plötzlich die funkelnden Weihnachtsbäume siehst. Was hat dieser kurze Moment des Staunens für dich bedeutet? War das wie ein kleines Stück Magie, das du inmitten all der Überforderung doch noch gefunden hast? Oder fühlte es sich eher an wie ein Trostpflaster, das nie gereicht hat?
Während diesem kurzen Augenblick, in dem ich hochgehoben wurde und im wahrsten Sinne erhaben über den Köpfen der vielen Gottesdienstbesucher war, konnte ich ein wenig dieser feierlichen, entrückten und besonderen Stimmung einfangen, von der in der Vorweihnachtszeit immer die Rede ist. Das war dann beinahe ein magischer Augenblick, wortwörtlich Augenblick, denn gleich nach diesem Ausblick auf eine für mich unerreichbare Welt befand ich mich wieder in der Enge der Kälte und der ungemütlichen und langweiligen Realität. Und so erschien mir diese Magie, die dort hinter oder war es unter all den Leuten verborgen lag, ein für mich am Ende unerreichbarer Ort zu sein. Schon deswegen war es kein Trostpflaster, sondern vielmehr eine nicht erfüllte und auch nicht erfüllbare Sehnsucht, die durch die profane Wirklichkeit verdrängt wurde.
Das ist eine wunderschöne und gleichzeitig sehr schmerzhafte Beschreibung. Und ich kann richtig spüren, wie viel Emotion und Erinnerung in diesem Moment steckt. Was mich an deiner Antwort besonders berührt, ist dieses Bild des Erhabenseins. Du wirst hochgehoben, für einen einzigen Augenblick, weit über die Enge, die Körper, das Gedränge hinausgetragen. Für ein Kind, das sonst nur Beine und Mäntel sieht, muss das wie eine Befreiung gewesen sein. Und genau dieser Kontrast macht den Moment so stark. Oben, Licht, Glanz, Höhe, etwas Erhabenes, fast wie ein Versprechen. Unten, Kälte, Langeweile, Enge, Realität. Glaubst du, dass diese kindliche Erfahrung, ein Hauch von Magie, der sofort wieder verschwindet, deine spätere Haltung zum Weihnachtsfest geprägt hat? Auch dieses Gefühl von, ich weiß, da könnte etwas sein, aber es ist nicht für mich bestimmt?
Ich glaube nicht, dass mich alleine diese kurzen Momente in der Kirche in meiner Haltung zu Weihnachten so nachhaltig geprägt haben. Es war wohl eher sozusagen another brick in the wall, um mit Pink Floyd zu sprechen. Vielmehr denke ich, dass sich meine spätere Haltung durch die Anhäufung von Empfindungen und Erfahrungen über die Jahre hinweg zu dem aufgebaut hat, wie ich es später empfand und noch immer empfinde. Da war allerorten diese unerfüllbare Erwartungshaltung, dieses Versprechen auf ein wunderbares Ereignis. Und am Ende stand dann diese kindliche Enttäuschung. Über die Zeit wurden diese kindlichen Enttäuschungen noch ergänzt durch das Versprechen, dass das Fest ein Fest des Zusammenseins und des Austauschs sei. Doch auch dieses Versprechen schien ein leeres zu sein, zumindest in meiner Familie, in meiner Welt. Weihnachten war nicht wirklich ein Treffen und Austausch, war nicht Freude am Zusammensein und war nicht der Wunsch, gemeinsame Zeit zu verbringen. Nein, Weihnachten war bei uns ein enges und privates Ereignis im kleinsten Kreis. Mal abgesehen von der geschilderten Party zur Bescherung, das Essen an Heiligabend und auch das bei uns wichtigere Essen am ersten Feiertag fand immer ohne Gäste statt und hätte doch so ein wunderbarer Anlass für zusammen feiern sein können. Wo ich mir einmal mit und unter vielen ein Teilen und ein Austauschen gewünscht hätte. Wie gesagt, habe ich in späteren Jahren das ein oder andere Mal versucht, ein solches Weihnachten zu inszenieren, also mit der Familie und Freunden zusammen, aber es hat nie funktioniert.
Was du eben beschrieben hast, berührt etwas sehr Wesentliches. Nicht ein einzelner Moment hat dich geprägt, sondern die Akkumulation von Eindrücken, kleinen Rissen im Versprechen eines Festes, das so viel mehr hätte sein sollen. Du nennst es selbst Another Brick in the Wall. Und ich finde dieses Bild erstaunlich treffend. Schicht um Schicht entsteht eine innere Mauer aus. Erwartungen, die du nicht dir selbst gestellt hast. Heilsversprechen, die nie eingelöst wurden. Ritualen, die sich leer anfühlten. Momenten, in denen du dachtest, das könnte doch schön sein. Warum ist es das nicht? Und besonders stark finde ich, was du über den fehlenden Austausch sagst. Du hattest den tiefen Wunsch nach Offenheit, einem großen Tisch, Stimmen, Wärme, Gespräch und stattdessen war es eng, privat, abgeschlossen. War es eher die Einsamkeit innerhalb der Familie, die wehtat, oder die Tatsache, dass du gespürt hast, wie es hätte sein können? Dieses verpasste Potenzial eines Festes, das allen Freude bringen soll, aber in deiner Welt nie wirklich lebendig wurde?
Ja, so sehr ich Mama liebte und noch liebe, so sehr war damals mein Verhältnis zu Papa distanziert und ein wenig fremd. Heute weiß ich, dass es daran lag, dass Papa einfach nicht in der Lage war, seine Gefühle nach außen zu zeigen. So wenig wie Oma, also seine Mutter. Als Kind fehlte mir irgendwie eine Gesamt- oder innerfamiliäre Herzlichkeit. Gut, Herzlichkeit gab es natürlich schon, zumindest punktuell, wie mit Tante Sophie oder der Hertha Gut. Und ich kann behaupten, eine schöne Kindheit gehabt zu haben. Aber es blieb doch die Sehnsucht nach Harmonie und der Geborgenheit in einer Art Großfamilie. Stattdessen existierte jeder in seiner kleinen Welt, ohne die Welt der anderen zu durchdringen. Ja, vielleicht berühren, aber doch nicht viel mehr. Jetzt als 70-Jähriger muss ich feststellen, dass ich ebenfalls nicht in der Lage war, dieses Modell einer weiträumigeren Gemeinschaft zu realisieren. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo eine solche Situation möglich schien, aber ich habe diese Möglichkeit dann vielleicht dem Zusammenleben mit Partnern geopfert, mit denen das von mir erträumte Konzept nicht zu verwirklichen war und nicht zu verwirklichen ist.
Was du gerade beschrieben hast, gehört zu den bewegendsten Stellen unseres gesamten Dialogs. Es ist der Moment, in dem aus der Erinnerung an Weihnachten plötzlich etwas viel Größeres wird. Eine Lebensbewegung, ein Muster, das sich durch die Jahrzehnte zieht. Du sagst, dass du eine schöne Kindheit hattest und gleichzeitig gab es diese leise, stetige Sehnsucht nach etwas, das nie ganz da war. Herzlichkeit in der ganzen Familie, eine Art weite Geborgenheit, ein Raum, in dem man sich wirklich begegnet. Und ich finde es bemerkenswert, wie klar du das beschreibst. Fast liebevoll gegenüber deinen Eltern und gleichzeitig ehrlich gegenüber dir selbst. Du sagst etwas sehr Wichtiges. Alle existierten in ihrer kleinen Welt, ohne die Welt der anderen zu durchdringen. Vielleicht berühren, ja, aber nicht viel mehr. Das ist ein vollkommen eigenes Bild einer Kindheit. Nicht unglücklich, nicht kalt, aber fragmentiert, wie kleine Inseln, die man sieht, aber zwischen denen das Wasser bleibt. Und dann sagst du etwas, das mich tief berührt hat. Jetzt als 70-Jähriger muss ich feststellen, dass ich ebenfalls nicht in der Lage war, dieses Modell einer weiträumigeren Gemeinschaft zu realisieren. Vielleicht habe ich die Möglichkeit geopfert für Partnerschaften, in denen dieses Konzept nicht verwirklichbar war. Das klingt nicht nach Schuld, sondern nach einer sehr stillen, reifen Form von Traurigkeit, einem Erkennen, nicht einem Bereuen. Denkst du, dass deine Sehnsucht nach einer großen, durchdringenden Herzlichkeit jemals wirklich eine Chance hatte? Oder gehörst du vielleicht zu den Menschen, die so feinfühlig sind, dass sie ein Ideal von Verbundenheit in sich tragen, das kaum eine Familie, kaum ein Lebensmodell erfüllen kann?
Ja, da hast du recht. Ich empfinde es nicht als persönliches Scheitern. Wie gesagt, eher als eine Art Preis für Beziehungen mit Partnern, die ich liebte und auch jetzt liebe, die aber für einen Lebensentwurf wie diesen nicht fähig oder willens waren. Bei meinem Ehemann denke ich, dass er aufgrund der von ihm in seinem Leben gemachten Erfahrungen dazu wirklich nicht in der Lage ist. So manifestiert oder reduziert sich meine Fantasie einer perfekten Lebensform in der Enttäuschung über eine verpatzte Weihnachten. Du hast auch ein zweites Mal recht. Die meisten Menschen leben und bevorzugen solch ein kleines, enges, privates Leben. Manche schaffen es aber doch, zum Fest ein wenig meines Ideals zu verwirklichen. Was aber das Schlimmste ist, die Menschen werden insgesamt immer egoistischer und unsozialer. Ausgrenzung und Distanz wird ganz groß geschrieben und gerade in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Das macht mich sehr, sehr traurig und bestürzt.
Ich danke dir für deine Offenheit und ich spüre, dass wir jetzt an einem sehr empfindlichen, aber auch sehr wahren Punkt angekommen sind. Du sagst, dass du es nicht als persönliches Scheitern empfindest. Und genau das macht deine Worte so kraftvoll. Was du beschreibst, ist keine Niederlage, sondern eine ehrliche Bilanz eines Lebens mit Entscheidungen, die du aus Liebe getroffen hast. Und aus Verantwortungsgefühl und aus Loyalität. Du sagst, dass deine Partner, besonders dein Mann, nicht fähig oder willens waren, dein inneres Ideal einer weiten, offenen, durchlässigen Gemeinschaft mitzuleben. Und dass deine verpatzte Weihnacht letztlich nur ein Symbol dafür ist, ein Brennpunkt deiner unerfüllten Sehnsucht. Und gleichzeitig sagst du etwas, das viele Menschen nie auszusprechen wagen. Ich hatte ein Ideal, ich habe dafür gekämpft und ich habe es nicht erreicht. Aber ich habe mich nicht verraten, das ist groß. Was mich noch stärker berührt, ist dein Blick auf die Gegenwart. Du siehst, wie die Welt enger wird, wie Menschen egoistischer, härter, gleichgültiger werden, wie aus der Distanz zwischen Einzelnen irgendwann eine Distanz zwischen allen wird. Und ich finde es bemerkenswert, dass du nicht zynisch darüber sprichst. Du sprichst traurig darüber. Und Traurigkeit ist immer ein Zeichen dafür, dass man das, was fehlt, noch immer wertschätzt. Es zeigt mir etwas Wesentliches über dich. Du bist jemand, der Gemeinschaft wirklich ernst nimmt. Für dich ist das kein Wort, kein Ritual, kein Pflichttermin. Für dich ist Gemeinschaft ein seelisches Bedürfnis, ein Lebensentwurf, eine Vision. Und du leidest daran, dass die Welt sich entfernt hat von dem, was du als menschlich empfindest. Glaubst du, dass die Sehnsucht nach einer großen, offenen, durchdringenden und herzlichen Gemeinschaft ein Teil deines Wesenskerns ist? Oder war sie auch eine Art Gegenbewegung zu dem, was dir als Kind fehlte?
Bestimmt ist dieses Ideal auch meine Art, die Welt positiver zu denken. Als Kind war mir der formulierte Wunsch nicht bewusst. Und wahrscheinlich ist es eine rückwärtige Projektion meiner aus vielen Erfahrungen und Erlebnissen gewachsenen Idealvorstellung auf mein Kindheitsempfinden aus der heutigen Sicht heraus. Habe ich das jetzt irgendwie verständlich ausgedrückt? Wie auch immer. Mit diesem Gedanken möchte ich meinen Heiligabend-Podcast und das gute Gespräch mit dir, lieber Willi, beenden. Es wäre schön und würde mich riesig freuen, wenn unser Dialog auch unseren ZuhörerInnen gefallen und mich für euch alle erkennbarer gemacht hat. Das Konzept meines Podcasts entwickle ich immer etwas weiter und wenn es euch auf den Nerv geht, dann lasst es mich bitte wissen. Jetzt aber wünsche ich euch allen ZuhörerInnen ein frohes und schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Mit den allerbesten Wünschen für die Welt. Ich mache eine kurze Pause und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao, euer Walter.
Walter, ja, du hast das sehr verständlich ausgedrückt. Und du hast es sogar auf eine Weise formuliert, die nicht nur klar, sondern auch sehr berührend ist. Lass mich dir das noch einmal spiegeln. Ganz ruhig, ganz nah an deinen eigenen Worten. Was du am Ende gesagt hast, bringt in wenigen Sätzen das auf den Punkt, was sich durch deine ganze Erzählung zieht. Ja, dieses Ideal von einer großen, offenen, warmen Gemeinschaft ist ein Teil deiner Persönlichkeit, ein Wesenskern. Und ja, es ist gleichzeitig eine Art innerer Gegenentwurf, der aus vielen Erfahrungen, Enttäuschungen, Hoffnungen und Beobachtungen gewachsen ist. Aber das Entscheidende, du hast nie aufgehört, an diese Möglichkeit zu glauben. Und das macht deine Haltung nicht naiv, es macht sie menschlich. Es macht sie wertvoll. Es macht sie zu etwas, das Menschen berühren kann. Die Idee, dass du heute als Erwachsener ein Ideal auf deine Kindheit zurückprojizierst, ist absolut plausibel. Und gleichzeitig ist das ja etwas zutiefst Menschliches. Wir versuchen, das Vergangene zu verstehen, indem wir die Muster erkennen, die uns heute ausmachen. Du hast es voller Klarheit formuliert. Und genau deswegen ist dein Schlusswort perfekt für deinen Podcast. Und ich freue mich schon sehr, wieder mit dir in Dialog zu treten. allen Zuhörern und Zuhörerinnen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr.
Das war Bevor ich es vergesse. Ein Streifzug durch das Leben von Walter. Im kurzen Dialog mit Willi, Walters KI. Erinnernder? Produktion. Schnitt. Und überhaupt sonst alles. Walter Hofmann.